Deutschlandfunk. Der Tag.
Viele verschiedene Unternehmer und Besitzer haben in den letzten Jahren schon versprochen, den Niedergang von Galeria Kaufhof Karstadt zu stoppen und die Warenhauskette wieder zum Erfolg zu führen. Gelungen ist es nicht. Jetzt wollen ein US-Milliardär und ein deutscher Ex-Manager retten, was von der letzten großen Kette noch übrig ist. Viele Fragen sind noch offen. Eines aber weiß Andrea Grisei als Gesamtbetriebsrätin sicher: aufgeben ist für sie keine Option.
Wir haben schon so viele neue Investoren gehabt und wir haben verschiedene Strategien probiert. Und wenn ich meinen Job richtig mache, dann darf ich nicht resignieren. Da muss ich immer das Bestmögliche aus der Situation gestalten. Und auch da, die Hoffnung stirbt als Letztes.
Reicht das Prinzip Hoffnung, die Pläne der neuen Investoren und die Chancen für Warenhäuser in Zeiten des Onlinehandels? Das ist gleich unser erstes Thema. Um schwere Straftaten aufklären zu können, soll es künftig das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren geben, als Alternative zur lange umstrittenen sogenannten Vorratsdatenspeicherung. Auch das ein Thema in der Tag für diesen 10. April 2024. Heute mit Jasper Barenberg. Seit vielen Jahren schon steht der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof einigermaßen mit dem Rücken zur Wand. Allein in den vergangenen 12 Monaten haben 37 weitere Filialen dicht machen müssen. In Celle zum Beispiel, in Cottbus, in Neuss und in Reutlingen findet man so ein Warenhaus jetzt nicht mehr. Vor 10 Jahren noch, da kamen Karstadt und Kaufhof gemeinsam auf fast 300 dieser Filialen. Jetzt sind noch 92 übrig und nach der Pleite des Unternehmers René Benko soll der Konzern ein weiteres Mal den Besitzer wechseln. Heute hat der Insolvenzverwalter die neuen Investoren vorgestellt. Im Studio hier bei mir ist jetzt Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion. Grüß dich, Dorothee.
Hallo.
Danke, dass du ins Studio gekommen bist. Du hast die Pressekonferenz gehört, auf der diese neuen Investoren vorgestellt wurde. Wer sind die neuen Investoren?
Die sind gar nicht so neu. Das sind eigentlich alte Hasen. Also alte Hasen, auch vom Alter her ein bisschen, auch wenn das ein bisschen despektierlich klingt. Aber die sind schon wirklich sehr, sehr lange im Geschäft. Der eine ist Richard Baker, Kanadier, US-Amerikaner, weil das immer hin und her ging mit den Geschäften zwischen Kanada und den USA. Ihm ist alles in die Wiege gelegt worden, weil sein Vater schon ganz dick im Geschäft mit Einzelhandel ist. Der ist der größte Betreiber von Shoppingcentern in den USA über die Investmentgesellschaft, über die jetzt auch einsteigt bei Galeria. Also er ist Milliardär, hat sich dann selbst mit Immobilien einen Namen gemacht, aber auch im Einzelhandel und kennt sich auch gut in Deutschland aus. Er hatte den deutschen Markt, wie er selbst sagt, 10 Jahre lang geprüft, war angeblich in jeder damals noch Kaufhof-Filiale, denn er war schon mal Eigentümer von Kaufhof, und zwar zwischen den Jahren 2015 und 2018. Wenn das von Erfolg gekrönt gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich jetzt noch, aber das ist ganz schön fehlgeschlagen, das Geschäft, obwohl er mit ganz großem Tamtam angefangen hat, also für Begeisterung damals hier in Köln gesorgt hat, als er sich vorgestellt hat, ein bunter Vogel, der er damals war, aber es hat nicht funktioniert. Er wollte Marken aus Nordamerika hier nach Deutschland holen. Die Leute haben gesagt, was ist das denn, das wollen wir nicht. Kurz und gut, das ging dann 2019 an einen über den wir alle kennen, nämlich an René Benko von Signa. Der hat Karstadt und Kaufhof fusioniert, hat dann Baker abgelöst und jetzt kommt Herr Baker wieder zurück. Und zwar, ja?
Und er hat noch jemanden im Schlepptau, oder?
Genau, und das wollte ich gerade sagen, nämlich mit Bernd Beetz zusammen. Der soll die Fäden im Hintergrund gesponnen haben. Bernd Beetz wird man in Mannheim gut kennen, nämlich er ist der Präsident von Waldhof Mannheim, Drittligist, also fußballbegeistert, aber auch mit sehr viel Erfahrung und auch sehr viel Geld ausgestattet, würde ich jetzt einfach mal sagen, denn er war lange Zeit der Vorstandsvorsitzende von Coty. Das ist einer der größten Kosmetikkonzerne und der gehört der Familie Reimann, einer deutschen Familie, die man nicht so gut kennt. Also die großen französischen Namen sind deutlich bekannter, aber die sind wirklich ein großer Player. Er hat mit die größten Duftmarken hergestellt für den Massenmarkt. Behauptet also von sich, dass er sich gut auskennt im Einzelhandel. Allerdings ist er jetzt mehr mit Kosmetika betraut als mit diesem großflächigen Warenhausangebot von Galeria Karstadt Kaufhof.
Also das sind die beiden, die jetzt, ich sag mal despektierlich, den ganzen Laden übernehmen wollen mit dem Plazet des Insolvenzverwalters. Mhm. Es gab diese Pressekonferenz, auf der die beiden Investoren vorgestellt wurden. Du hast sie dir angehört. Welche Botschaft haben diese beiden ja durchaus schillernden Figuren denn da ans Publikum gebracht?
Baker war nicht da. Ich glaube, viele haben auf ihn gewartet. Er hat seinen Sohn vorgeschickt, der aber da nicht so viel zu sagen hat. Aber Herr Beetz hat dafür umso mehr gesprochen. Der gab sich jetzt nicht großspurig, das kann man überhaupt nicht sagen. Er hat versucht, weil auch Beschäftigte im Raum waren, die ein bisschen abzuholen. Viele Versprechungen gemacht, hat versucht, Optimismus zu verbreiten, die Liebe zum Warenhaus, die quasi in Deutschland immer schon da war und auch weiter da sein soll. Man wolle Erlebnisse bieten, man wolle eine große Flotte erhalten, aber auch darauf achten, dass nicht ein Schiff Leck schlägt und dann die anderen mit runterzieht. Er hat ein paar Punkte aufgezählt, wie es gelingen könnte. Und da sehe ich eigentlich mehr Realismus und mehr Pragmatismus. Denn schöne Worte kann man natürlich immer schwingen, aber am Ende muss ja auch was herauskommen. Er hat einen Punkt genannt, der wirklich entscheidend sein wird, wie sie mit den Vermietern nämlich verhandeln können, ob sie die Mieten drücken können. Die Mieten sind nämlich viel zu hoch, das erdrückt die Filialen und da muss man ran.
Und zur Erklärung für alle, die das vielleicht nicht so im Kopf haben, ich bis vor wenigen Augenblicken auch nicht, also Tatsache ist im Moment, dass die Immobilien oft nicht dem Konzern gehören, sondern der Konzern betreibt dieses Warenhaus in einer Immobilie, für die der Konzern jeden Monat ordentlich Miete bezahlen muss. Und das ist so etwas wie ein Grundproblem in der Konstruktion bisher, weil dadurch viel Geld abfließt.
Absolut. Es wurde heute klar, dass Galeria Karstadt-Kaufhof keine einzige Immobilie besitzt. Das ist genau das Problem. Also die sitzen in Immobilien, die sie selbst mieten und in manchen Immobilien fallen Mieten an, die 30% des Umsatzes ausmachen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das soll gedrückt werden auf 7-11%. Nur da müssen natürlich die Vermieter mitspielen, wenn die sagen, nee, wollen wir nicht. Daran wird auch die Zahl der übernommenen Filialen scheitern, nämlich diese Ausflucht, die hat man sich noch gelassen bei allen Versprechen, die man da gemacht hat. Natürlich müssen die Vermieter auch sehen, wenn sie Nein sagen, dann haben sie unter Umständen gar nichts mehr. Wenn sie sagen, okay, wir verzichten auf einen Teil unserer Miete, dann kriegen sie immerhin einen Teil zurück. Also wie immer ist das ein Deal und da treffen durchaus gewiefte Geschäftsleute aufeinander, vor allen Dingen Leute, die auch viel Ahnung bei Immobilien haben.
Und so ganz klar geworden, wohin die Reise konkret gehen wird, ist auf dieser Pressekonferenz auch nicht. Machen wir es an dieser Zahl fest. 92 Filialen gibt es im Moment, viele davon nicht profitabel, einige schon. Hast du irgendeine Andeutung bekommen oder weiß man, um wie viele Filialen auf alle Fälle erhalten werden sollen oder um welche Zahlen da gerade gerungen wird?
Also 60 Filialen sind tatsächlich profitabel von diesen 92, aber die Investoren, die jetzigen, sind angetreten und haben deshalb auch den Zuschlag bekommen, weil sie gesagt haben, wir wollen mindestens 70 der 92 übernehmen. Wir wollen eine große Flotte, wie Herr Beetz das gesagt hat. Also es gibt einen Vertrag, in dem das auch steht, aber dem muss das Amtsgericht Essen zustimmen und dem müssen auch die Gläubiger zustimmen und natürlich letztendlich die Vermieter, sonst hätte Herr Beetz nicht so oft auf genau diesem Fakt rumgeritten. Also wir müssen verhandeln. Es ist ganz wichtig, dass wir die Mieten drücken, damit wir auch erfolgreich im Geschäft sein können. Und das wird letztendlich darüber entscheiden, wie viele Filialen am Ende erhalten bleiben. Es ist eine Wunschzahl. Sie ist beurkundet. Ob sie bleibt, das ist noch nicht klar. Das wird wahrscheinlich erst im Mai entschieden sein, falls alle zustimmen.
Dann lass uns noch mal sprechen über die Situation überhaupt im Moment. Denn es ist ja nicht die erste Insolvenz, die dieser Konzern erlebt. Und ich habe es anfangs angedeutet, seit Jahren schon gibt es einen gewissen Niedergang. Immer wieder neue Besitzer, immer wieder neue Versprechen. Und wer besonders drunter leidet, natürlich sind viele Beschäftigten, vielen musste gekündigt werden. Was hat die Belegschaft in den letzten Jahren alles schon mitgemacht? Du hast ja erwähnt, dass einige Mitarbeitende da auch im Raum waren heute.
Und die haben nicht applaudiert, weil alles, was da gesagt wurde, haben sie schon mal gehört. Das heißt, die sind echt frustriert. Anders kann man das nicht sagen. 2008 gab es noch über 40.000 Menschen, die dort gearbeitet haben. Und jetzt sind es alles in allem 12.800 Vollzeitstellen, dann mit Teilzeitstellen 15.500. Fest steht schon, 450 Stellen werden in der Zentrale in Essen wegfallen, also die Hälfte. Das hat man als einziges heute dann wirklich kundgetan. Bei den anderen hat man sich nicht drauf eingelassen. Die haben wahnsinnig viel gelitten, die haben wahnsinnig lange da gearbeitet, ihr ganzes Leben lang und stehen dann so ein bisschen vor den Trümmern, müssen jetzt wieder hoffen und bangen. Es war aber eine interessante Aussage trotzdem da vom Insolvenzverwalter Denkhaus, der sagte, na ja, wir sind in einer Zeit des Fachkräftemangels. Vielleicht müssen wir auch froh sein darüber, dass wir die Beschäftigten noch halten können. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Also man geht nicht von oben herab und sagt, naja, ihr müsst hier jetzt mal gehen, da müsst ihr jetzt die nächste Kröte fressen, sondern die sind sich dessen bewusst, dass das Geschäft, das sie vorhaben, wofür sie gute Mitarbeiter, gute Beschäftigte brauchen, dass sie da auch ihre Beschäftigten umwerben müssen.
Du hast ja auch gesagt, dass die Gläubiger zustimmen müssen, damit aus diesem Plan und diesem Vertrag dann tatsächlich Wirklichkeit wird und die Investoren weitermachen können mit diesen Plänen. Einer der größten Gläubiger, wenn nicht überhaupt der größte, ist ja die Bundesrepublik Deutschland, wenn man so will, weil die Bundesregierung, weil der Staat da massiv eingegriffen hat in den letzten Jahren. Ich habe mir notiert, 680 Millionen an staatlichen Hilfen sind geflossen. Warum engagiert sich die Bundesregierung so und was ist aus dem Geld geworden?
Ich fange mal mit dem ersten an. Die Bundesregierung hat tatsächlich Galeria gestützt. Das war damals noch die Große Koalition. 2020 hat man sich entschieden, dass diese Warenhauskette quasi für Deutschland steht. Und der Corona-Schock war nicht etwas, was die sich ausgesucht haben. Von einem Tag zum anderen musste man schließen, konnte kein Geschäft mehr machen. Und in diesem ganzen Corona-Abwägungsmechanismus, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat man sich dafür entschieden, damals ungefähr 450 Millionen Euro dem Konzern zu geben. Dann aber kam die neue Bundesregierung und hat 2022 nochmal 250 Millionen zugeschossen. Also das ist ungefähr jetzt 680 Millionen sind. Und das war möglicherweise ein bisschen ohne Not. Da kam vielleicht auch viel, ich würde jetzt sagen, eine Rückschauerpressung von Herrn Benko dazu. Angeblich hat er laut Bild-Zeitung diebisch darüber gefreut und hat gesagt, das ist ja wirklich ein schönes Once-in-a-Lifetime-Gift, ein schönes Geschenk vom deutschen Staat. Und er hätte es angeblich nicht gebraucht. Vielleicht hätte man da genauer hinschauen sollen. So, was bleibt davon übrig? Stand jetzt nicht mehr viel. 40 Millionen hat man zurückbekommen bisher. Es gibt noch ein Darlehen über 88 Millionen. Das läuft noch, auch mitsamt Zinsen. Es wird auch möglicherweise diese Rettung auch dem Staat in die Hände spielen, weil ganz ohne Sicherheiten hat man das Ganze dann doch nicht gemacht. Bei den Markenrechten hat man sich da was geholt oder bei Tochterfirmen steht man drin. Also wenn die das jetzt übernehmen, dann müsste der Bund davon Zahlungen zurückerhalten. Aber Stand jetzt wären die Verluste, die so noch nicht realisiert sind, bei einer 500 Millionen Euro.
Das müssen wir also auch noch abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Die Arbeitsplätze, die dort sind, sind sicherlich auch ein Grund gewesen, warum die Bundesregierung staatliche Hilfe gewährt hat. Lass uns noch ein bisschen sprechen über die Rolle dieser Warenhäuser für die Entwicklung in den Innenstädten. Ich habe es genannt, in mittleren Städten sind viele weitere Filialen geschlossen worden. Ist das sozusagen für die politische Seite, also für die Kommunalpolitik, am Ende auch für die Bundesregierung ein wichtiger Faktor, dass man immer noch an der Idee festhält, dass so ein Kaufhaus ein wichtiger Magnet in einer Innenstadt sein könnte und dass, wenn weitere Filialen schließen, man einfach Riesenprobleme hätte?
Absolut. Das war auch tatsächlich damals das Argument der Bundesregierung, dass man es für den Erhalt der Innenstädte macht, aber den Verfall kann man tatsächlich nicht aufhalten. Also von 300 Filialen sind jetzt noch 92 übrig. Und wenn dann 70 erhalten werden könnten, das wäre tatsächlich viel, viel mehr, als womit man gerechnet hat. Eigentlich ging man immer nur von den 60 Profitablen aus. Aber das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und es gibt jetzt natürlich viele, die auch daran zweifeln und sagen, na ja, also das ist ja jetzt eine sehr, sehr optimistische Rechnung. Und das ist ja eigentlich auch das Problem von Galeria, dass sie immer viel zu groß sein wollen und das am Ende überhaupt nicht durchhalten können und dann wieder Abstriche machen müssen. Die Städte, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, die haben sehr erleichtert reagiert, was man ihnen überhaupt nicht verdenken kann. Er hat gesagt, oh Gott sei Dank, gerettet. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit zu handeln. Und jetzt geht nicht alles den Bach runter. Tatsächlich ist es so, dass es, wenn so eine Filiale schließt und dann ein leeres Haus da steht, wenn dann Geschäfte links und rechts sind, dann kann das wirklich den Effekt haben, dass andere auch zugrunde gehen und dass sich Menschen noch mehr aus den Innenstädten zurückziehen. Aber wenn nun mal die Leute nicht dahin gehen, was soll man denn machen? Man kann nicht als Staat dann einfach weiter subventionieren und an einer Idee festhalten, die nicht marktgerecht ist. Also es liegt jetzt an den neuen Eigentümern, die Menschen zu überzeugen, dass man doch noch ins Warenhaus und nicht ins Shoppingcenter, nicht in die Boutique und nicht bei Amazon zu Hause auf der Couch einkaufen soll.
Eine Frage dazu noch. Würdest du sagen, die Chancen dafür sind in großen Städten ungleich besser als in kleinen Städten? Das kann man ja gelegentlich lesen, dass es Skepsis gibt, was die Zukunft dieses Prinzips Warenhaus, alles unter einem Dach, Zentrum einer Stadt und so, dass das bestenfalls noch in großen Städten vorstellbar ist und dass es für die kleineren und mittleren Städte auf Sicht eher schwierig wird, das noch aufrechtzuerhalten.
Jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, wie Handelsexperten das auch nochmal einschätzen. Da hat sich Professor Funder zu Wort gemeldet mit sehr pessimistischen Aussagen. Er glaubt, dass nur noch 20 Filialen tatsächlich tragen. Und dann kann man sich an einer Hand ausrechnen, wo die denn sind. Die werden eben nicht mehr nach Cottbus zurückkehren oder hier in Nordrhein-Westfalen nach Gelsenkirchen oder wo auch immer. Es wird, wenn überhaupt, dann in Köln, in Düsseldorf, in Frankfurt, in München, in Dresden, in Leipzig sich das Ganze nochmal abspielen, wo halt einfach mehr Menschen kommen. Und zwar gibt es tatsächlich Berechnungen, dass sich vor 15 Jahren ein Warenhaus noch getragen hat in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Jetzt seien 200.000 mindestens notwendig, um genug Umsatz zu generieren und damit auch Gewinn, damit das Ganze profitabel ist. Und das trifft dann sehr wahrscheinlich tatsächlich die kleineren Städte. Das muss man einfach sagen. Und bei allem, was wir am Anfang besprochen haben, was gesagt wurde, Erlebniswelt, wir wollen das Kaufhaus am Leben erhalten. Er hat es fast schon glaubwürdig rübergebracht. Und ich glaube auch, dass es ihm ein Anliegen ist, vielleicht diesen Beweis auch anzutreten. Aber ich habe auch gestern mit einem Handelsexperten gesprochen, der sich da trotz allem sehr skeptisch gegeben hat. Das ist Johannes Behrensen von der Münchner Beratungsfirma BBE.
Ich bin da sehr skeptisch. Da kommt jemand, der den Galeria-CEO gut kennt und dessen Firma Hudson Bay es schon einmal nicht geschafft hat. Der unternimmt dann zwei Insolvenzen später mit einem Private-Equity-Konsortium zusammen mit Bernd Beetz einen weiteren Versuch. Das hört sich für mich jetzt nicht nach einer Erfolgsstory an. Und aus meiner Sicht geht der Niedergang von Galeria hiermit nur in eine weitere Verlängerung.
In eine weitere Verlängerung. Und er macht es tatsächlich an diesem Private Equity fest. Er macht es daran fest, dass tatsächlich diese Warenhäuser, Galeria, in den letzten Jahren absolut ein Spielball von Investoren waren. Also auch tatsächlich von Immobilienkennern, ich will jetzt nicht Haien sagen, aber die einfach da am meisten rausholen wollten. Also natürlich werden die das beide nicht umsonst machen, das ist ja auch klar. Aber was sie genau damit vorhaben und warum Private Equity da besonders erfolgreich sein soll, wo andere schon gescheitert sind, ist schwer zu erklären.
Ganz überzeugt wirkst du auf mich nicht. Ganz im Gegenteil, vielen Dank, dass du das alles für uns sortiert und eingeordnet hast, Dorothee Holz. Danke.
Gerne.
Ein neues Instrument will die Ampelregierung der Polizei künftig an die Hand geben, um besonders schwere Straftaten besser aufklären zu können. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder zum Beispiel oder Menschenhandel oder Terroranschläge. Im Blick ist dabei vor allem die Datenspur, die Täter hinterlassen. Provider zu verpflichten, solche Daten anlasslos und flächendeckend für eine Weile zu speichern, auf Vorrat quasi, das ist von Gerichten immer wieder beanstandet worden. Die Alternative zu dieser sogenannten Vorratsdatenspeicherung heißt nach dem Willen von Justizminister Marco Buschmann jetzt Quick-Freeze-Verfahren. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Das habe ich meine Kollegin Katharina Hamburger in unserem Berliner Studio gefragt.
Quick Freeze ist eine Art der Datenspeicherung, aber eine anlassbezogene Art der Datenspeicherung, die herangezogen wird bei dann schweren Straftaten. Also sobald eine schwere Straftat passiert, es ermittelt wird und die Ermittler sagen, sie brauchen IP-Adressen beispielsweise, dass dann die Telefonanbieter, die Internetdienstanbieter sofort verpflichtet werden, Daten einzufrieren und zu speichern, und zwar die bereits vorhandenen, aber auch die, die dann in der nächsten Zeit dazukommen. Für einen bestimmten Zeitraum, dann wird geguckt, braucht man diese Daten für die Ermittlungen. Das heißt nicht, das ist immer auf eine bestimmte Person bezogen, sondern das kann auch zum Beispiel sein, in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Ort werden diese Daten dann gespeichert. Das ist Quick Freeze, eine anlassbezogene Speicherung von Daten.
Und wie ist der Unterschied zu der anderen Art von Datenspeicherung, über die wir seit vielen Jahren nämlich schon reden, der sogenannten Vorratsdatenspeicherung? Was ist da der entscheidende Unterschied?
Der entscheidende Unterschied ist anlasslos gegen anlassbezogen. Also Quick Freeze ist anlassbezogen und kommt wirklich nur zum Einsatz, wenn tatsächlich eine Straftat vorliegt. Die Vorratsdatenspeicherung wiederum ist anlasslos. Die jetzt im Moment noch im Gesetz steht, aber nicht angewendet wird, die sieht vor, dass zum Beispiel Standortdaten für 4 Wochen gespeichert werden müssen von Internetanbietern, beispielsweise Telefonanbietern, und dass andere Daten, wie zum Beispiel Telefonnummern, Datum von einem Anruf, IP-Adressen, für ganze 10 Wochen gespeichert werden müssen und dann auch im Fall der Fälle Ermittlern zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist die Vorratsdatenspeicherung, über die wir viele Jahre geredet haben und die nach wie vor eben noch im Gesetz steht.
Die steht im Gesetz, wird aber nicht angewendet. Erklär uns noch mal kurz, warum, hat mit Gerichtsverfahren zu tun?
Exakt, hat damit zu tun. Also wir hatten mehrere Anläufe, so eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Dann ist es mal wieder abgeschafft worden. 2015 gab es dann einen letzten Versuch, haben sich Union und SPD geeinigt auf eine Vorratsdatenspeicherung, auf die eben jetzt im Gesetz steht. Und 2017 sollte die dann zum Einsatz kommen. Und dann war es aber so, dass es eine doch recht unsichere rechtliche Situation gab. Es gab eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, es gab aber auch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen, die gesagt hat, die deutschen Regelungen verstoßen gegen EU-Recht. Und dann hat man gesagt, gut, dann wenden wir das jetzt erst einmal überhaupt nicht an. Es gab dann 2022 eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes dazu, nachdem das Bundesverwaltungsgericht dem EuGH Fragen zur Vereinbarkeit der Vorratsdatenspeicherung mit dem EU-Recht vorgelegt hat. Und der EuGH hat dann ziemlich deutlich gesagt, die ist nicht vereinbar mit europäischem Recht. Und das Bundesverwaltungsgericht hat sich dem dann angeschlossen. Man muss aber immer sagen, mit einer Ausnahme. Sie haben gesagt, diese ganze Massenspeicherung ist nicht möglich von Daten, aber IP-Adressen, das könnte möglich sein, auch ansatzlos.
Mhm. Und nur, um das nochmal klar zu kriegen, Vorratsdatenspeicherung, das hat nie geheißen, dass der Staat auf Vorrat irgendwelche Verbindungsdaten speichert und dann beliebig darauf zugreifen kann. Vorratsdatenspeicherung hieß immer schon, die Anbieter, die Provider werden verpflichtet, Verbindungsdaten, Standortdaten, hast du es erzählt, für eine gewisse Zeit zu speichern. Und dann müsste ein Richter entscheiden, für diesen und jenen Zeitraum zur Ermittlung, zur Aufklärung einer sehr schweren Straftat brauchen wir jetzt Zugriff und das müsste dann ein Richter erst genehmigen. Ist das so ungefähr korrekt?
Exakt, genau. Also diese Daten werden nicht vom Staat gespeichert, sondern eben von unter anderem Telekommunikationsanbietern. Die tun das auch jetzt schon, aber freiwillig und auch nicht für so lange Zeit. Aus Abrechnungszwecken oder Datensicherheitszwecken oder was auch immer speichern sie einen Teil der Daten, die dann möglicherweise auch zu Ermittlungen manchmal eingesetzt werden, genommen werden, wenn sie denn vorhanden sind. Aber sie sind eben nicht immer vorhanden, weil sie eben freiwillig gespeichert werden.
Genau, und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du hast ja die Daten grob genannt. Also bisher, was nicht angewandt wird, aber im Gesetz noch steht, Standortdaten 4 Wochen, Verbindungsdaten 10 Wochen. Heißt das im Umkehrschluss? Quick Freeze heißt auch, der Zeitraum der Daten, die dann wiederum auf Anforderung und auf Bestätigung durch ein Gericht herausgerückt werden müssten, die ist viel kürzer, das ist ein viel kürzerer Zeitraum?
Exakt, also zumindest erst einmal. Also man friert die Daten ein, die man in dem Moment hat und das sind ja dann möglicherweise nur die, die die Telekommunikationsanbieter freiwillig gespeichert haben.
Kann also sein, gar keine, kann sein, genau. Für ein paar Tage, weiß man
exakt.
Nicht genau.
Und dann aber die danach anfallenden Daten natürlich auch. Das heißt, es wird natürlich mehr über die Zeit. Aber es sind erstmal nicht diese vielen Daten über so einen langen Zeitraum, die man dann hätte, als man das bei der Vorratsdatenspeicherung hätte.
So, das ist also die Einigung auf dieses sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Wir wissen auch, das ist sozusagen das Verfahren, was der Bundesjustizminister favorisiert hat, ganz im Unterschied zu der Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, Justizminister FDP. Was war da der Disput und kann man jetzt sagen, also da muss die Innenministerin jetzt federn lassen?
Also der Disput war immer, dass die FDP gesagt hat, diese Speicherung von Daten, die geht uns viel zu weit. Wir sprechen jetzt auch nicht mehr über eine Vorratsdatenspeicherung, denn seit 2022 wissen wir ja, die ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Wir sprechen nur noch über IP-Adressenspeicherung. Das ist das, was die Innenministerin jetzt immer möchte. Sie sagt, das ist das, was im EU-rechtlichen Rahmen möglich wäre. Und das möchte ich auch und das brauche ich auch. Das brauchen aus ihrer Sicht die Ermittlungsbehörden. Der FDP-Justizminister und auch die FDP insgesamt sagt, das ist zu weitgehend. Das wollen wir so nicht. Wir finden, Quick Freeze ist völlig ausreichend. Und man hat sich auf das eigentlich auch im Koalitionsvertrag geeinigt. Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einer anlassbezogenen Speicherung und das kann eben eine anlasslose IP-Adressenspeicherung nicht sein. Man muss sagen, erst einmal hat sich da der Justizminister durchgesetzt, in Klammern. Die SPD wiederum hat dafür bekommen, die auch im Koalitionsvertrag festgelegte Verlängerung der Mietpreisbremse. Also es war so eine Art Quid pro Quo.
Quid pro quo, das müssen wir auch noch ein bisschen erklären, das kommt hin und wieder vor. Die eine Partei will das eine, die andere Partei will das andere. Man kommt nicht recht voran, alle werfen sich gegenseitig Blockade vor. So ist das ja auch in diesem Fall gewesen, weil es um zwei Dinge ging. Diese sogenannte Vorratsdatenspeicherung oder eine Alternative dazu eben und Dinge im Mietrecht.
Das heißt, also Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber die man trotzdem dann miteinander verhandelt. Wenn ich zurückgehe, gab es das immer wieder. Ein Beispiel ist, dass vor vielen Jahren, als es noch eine schwarz-gelbe Koalition gab, mal ausgetauscht wurde, das Betreuungsgeld gegen die Abschaffung der Praxisgebühr. Also auch zwei Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber trotzdem hat man es irgendwie dann verknüpft.
So, und du hast ja auch ganz genau erklärt, wie das mit den zahlreichen Gerichtsbeschlüssen war, Europäischer Gerichtshof, Bundesverwaltungsgerichtshof und so weiter und welche Folgen das hatte. Habe ich das jetzt auch richtig verstanden? Das Gericht hat einen Spielraum gelassen mit Blick auf die auch anlasslose, dann aber gut begründete Speicherung von IP-Adressen. Das wäre eine Möglichkeit und die Koalition sagt in der Einigung jetzt, brauchen wir aber gar nicht, nutzen wir gar nicht in dem Maße aus. Wir beschränken uns auf Quick Freeze, auf das etwas kleinere Paket.
Genau, erstmal ist das so. Man muss ja so einen Rahmen auch nicht komplett ausnutzen, wenn man sagt, das geht uns eben doch zu weit. Es ist ja eben schon ein großer Eingriff, wenn der Staat sagt, bestimmte Daten müssen gespeichert werden und zwar von allen, egal ob sie irgendwas gemacht haben oder nicht. Und da ist eben die FDP, liberale Partei, die sagt, das wollen wir nicht. Ich bin mal gespannt, ob das dabei bleibt. Jetzt ist diese Einigung da, aber dann ist es ja so, dass die SPD beispielsweise auch nochmal mehr Dinge im Mietrecht will, verhandeln will, hat sie schon angekündigt, ob das nicht auch noch für die IP-Adressenspeicherung auch gilt, dass man sagt, da verhandeln wir im Laufe der Legislatur nochmal, ob das dann wirklich kommt, sei mal dahingestellt, die Legislatur ist ja auch irgendwie endlich.
Mhm. Und was Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, ja auch immer klar gemacht hat, sie spricht im Interesse ihrer Ermittlungsbehörden. Kann man denn jetzt anhand der ersten Reaktionen seitens der Ermittlungsbehörden oder sagen wir seitens Vertreter der Polizei sagen, die sind auch entsprechend unzufrieden, weil sie sich eigentlich mehr erhofft haben und mehr für notwendig halten?
Ja, auf jeden Fall. Also haben wir entsprechende Reaktionen. Da ist die Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, der gesagt hat, eine solche Einigung wäre ein entscheidender Durchbruch und ein Fortschritt bei der Verbrechensbekämpfung gewesen auf die IP-Adressenspeicherung. Er spricht von der Vorratsdatenspeicherung, aber wissen wir, die kann in dem Umfang nicht kommen. Er bezieht sich da auch auf die Kriminalstatistik, die jetzt gerade veröffentlicht worden ist, wo er sagt, da merken wir doch, dass wir das eigentlich brauchen. Auch das BKA sagt schon in einer Stellungnahme von 2023, Quick Freeze, das reicht überhaupt nicht aus. Wir brauchen mehr, gerade wenn es um die Bekämpfung von Kindesmissbrauch, von Kinderpornografie im Netz geht. Da brauchen wir das. Da sind wir im Moment angewiesen auf Daten aus dem Ausland zum Beispiel, von anderen Ermittlungsbehörden. Das kann so nicht sein. Wir brauchen die selbst. Und dasselbe sagt eben auch die Innenministerin, die das gestern auch nochmal betont hat bei der Vorstellung von der Kriminalstatistik, dass sie auf jeden Fall dieses Instrument möchte. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie Ruhe geben wird. Die Union übrigens sieht das ganz genauso, ist auch nicht überraschend. Die war auch immer für die Vorratsdatenspeicherung und sagt jetzt auch, die Innenministerin, weil sie sich nicht durchgesetzt hat, hätte jetzt da versagt.
Das war der Tag für diesen 10. August 2024. Das Team heute, Silvia Engels und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.